Hallo mein lieber Hobbs, heute nehmt ihr ja eine Folge auf, nur der HSV-Podcast. Das freut mich natürlich erstmal sehr. Schöne Grüße an Sascha. Und du hattest gefragt, wie es bei uns um den HSV steht. Und ich muss sagen, bei mir immer noch eine riesengroße Gleichgültigkeit gepaart mit einer riesengroßen Menge Frust, was sehr erschreckend ist. Ich glaube, die Misere hat angefangen, jetzt in der Rückserie Mitte Februar, als der Aufsichtsrat zurückgetreten ist beim HSV. Der Fisch stinkt vom Kopf an. Und das ist beim HSV leider immer so. Das hat sich meiner Meinung nach auf die Mannschaft übertragen. Ein paar Tage später hatten wir ein Grottenspiel gegen Wiesbaden, haben in der Rückserie daraufhin nur zweimal gut performt. Einmal unter anderem gegen Bochum. Aber ansonsten war es alles nicht gut. Da tut mir der Trainer, der ehemalige Trainer Thune, total leid. Die Spieler werden beim HSV nicht in die Pflicht genommen, bekommen seit Jahren ein Alibi, sowohl vom Vorstand als auch von der Presse. Die werden viel zu brav behandelt und können bei ihren Gehältern in Hamburg unterperformen. Wenn sie einmal Leistung gebracht haben, werden sie gefeiert. Und wenn sie schlecht spielen, auf lange Sicht passiert nichts. Ja, das ist meine ganz kurze Meinung und Einschätzung zum HSV. Ich freue mich auf die neue Folge und grüße euch ganz herzlich von der Ostsee.
Tag auf und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 589, aufgenommen am Freitag, den 7. Mai 2021, nach der 637. Trainerentlassung seit Bestehen des Vereins. Ich denke, darüber braucht man gar nicht mehr sprechen, aber wir wollen dennoch darüber sprechen. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Ja, moin, lieber Hobbs.
Na, Sascha.
Ja, Mensch, du. Also das heißt, der HSV hat mehr Trainerentlassungen, 637, hast du gesagt, als wir Podcast-Folgen haben. Großartig.
Ja, das stimmt allerdings. Also das heißt, ja, da müssen wir uns noch ranhalten irgendwie, ob wir das. Aber ich glaube, ganz ehrlich, jetzt sei nicht enttäuscht, auch unsere Hörerinnen und Hörer seien bitte nicht enttäuscht. Werden wir nicht schaffen. Werden wir nicht einholen.
Nein,
werden wir
nicht einholen. Möglicherweise nicht. Also der HSV legt da so stark vor, dass das schafft doch kein Mensch. Ne? Wir haben ja keinen täglichen Newsletter, so würde ich sagen. Ja, was ist seit der letzten Ausgabe eigentlich alles passiert? Die letzte Ausgabe war am, ich habe es mir notiert, 20. März. Ne? Wir haben jetzt, du hast es selber gesagt, 7. Mai. Ich ratter es kurz mal runter. Weißt du, was
das ist? Ach so, du hast schon, oh, nee, das weiß ich nicht. Wusste nicht, dass du...
Ja, ich habe, na ja,
also, jedes Mal überrascht, dass du dich so akribisch gut vorbereitest. Das machst du jedes Mal und ich bin jedes Mal begeistert.
Na ja.
Ich lausche dir, ich höre dir zu. Sascha, gib Gas.
Vielleicht ist es einfach wieder Zeit, dass wir Podcast müssen, denn der 20.3. war der Tag, an dem der HSV zum letzten Mal gewonnen hat.
Oh Gott.
2:0 gegen Heidenheim. Wir haben danach gepodcastet und der HSV, lass mich kurz erinnern, möglicherweise war kurz nach Schlusspfiff sogar Tabellenführer am Ende des Spieltags, dann Tabellenzweiter gewesen, also direkter Aufstiegsplatz. Und dann kam das 3:3 mit Hannover, gegen Hannover mit der 3-0-Führung, 3 Tore Hand. Dann kam die Niederlage gegen Darmstadt. Was war denn da? Was war denn da Schönes? Ach so, genau, das war das Spiel, das wir beide nicht zu Ende geguckt haben.
Wo wir beide ausgeschaltet haben.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Dann haben wir kurz ge-WhatsApp, ne?
Genau, ich habe gar nicht mitgekriegt, wie Duziak überhaupt noch uns rangeholt hat. Dann kam das Spiel gegen Sandhausen, wo ich dachte, das weiße Ballett, das muss Real Madrid sein. Aber es war nur Sandhausen, aber trotzdem haben sie dominiert. Dann kam das Spiel gegen Regensburg, 1:1.
Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich gar nicht erst gesehen.
Zumindest die zweite Halbzeit war ganz gut. Und schlussendlich, ja, das 1:1 gegen den KSC. Thune geht all in. Und wie es so ist beim All in, da kannst du eben auch verlieren.
Genau. Also das Regensburg-Spiel habe ich gar nicht gesehen. Und das Spiel jetzt, wer war es? Karlsruhe, ne?
Karlsruhe, genau.
Da hat meine Frau, da hat meine Frau während des Spiels, kam sie rein, hat sie gesagt, sag mal, wollen wir einkaufen gehen? Und dann sieht sie auf dem Fernseher, spielt gerade der HSV, und dann sah ich schon ihr Gesicht so von wegen, Oh Gott, wie kann ich ihn während eines HSV-Spiels fragen, ob wir einkaufen gehen? Sie wollte sich schon entschuldigen. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe die Jacke angezogen, habe gesagt, Edeka, Rewe oder der Markt. Hier so ein Wochenmarkt.
Ja, genau.
Ich bin einkaufen gegangen. Es war mir egal.
Ja. Ja.
Und deswegen haben wir natürlich ein Problem mit unserem Podcast-Namen mittlerweile. Mhm. Ja, nur der HSV. Das muss ich ganz ehrlich gestehen, nee, heißt es für mich eigentlich nicht mehr. Ich glaube, für dich auch nicht. Und wir haben ganz am Anfang gehört, Tim Christiansen, für den anscheinend auch nicht.
Ja.
Na, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Tim Christiansen, der ja auch für das musikalische Intro unseres Podcastes Verantwortung zeichnet. Ich fand, das war richtig, richtig gut, was er gesagt hat. Und ja.
Also es war vor allen Dingen mal ein ganz neuer Gedanke, den ich so noch nie hatte, dass das Chaos, also er sagt ja, die Misere begann mit dem Rücktritt des Aufsichtsrats des e.V. Also das Aufsichtsrats, weiß ja schon, was ich meine. Das habe ich damit allerdings noch nie verbunden. Er hat das so ein bisschen vielleicht als Grund angeführt. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, also wenn sich jetzt die Herren Profis durch sowas aus der Konzentration bringen lassen, sind es dann Profis, frage ich mich. Also das fand ich jetzt ein bisschen, also interessant fand ich es schon, aber auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen.
Nee, ich auch nicht, aber er hat ja auch den Satz gesagt, der Fisch stinkt am Kopf zuerst, das weiß man ja. Und beim HSV haben wir ja seit extrem vielen Jahren Unruhe in der oberen Etage. Und seit ganz vielen Jahren haben wir auch keinen sportlichen Erfolg. Also man kann natürlich schon eins und eins zusammenzählen und sagen, also das scheint ja irgendwie dann doch miteinander zusammenzuhängen. Warum du gegen Hannover bei einer 3-0-Führung noch 3 kassieren musst, nur weil der Aufsichtsrat weg ist, das ehrlich gesagt, da bin ich zu wenig Fußballprofi, um das zu verstehen. Vielleicht interpretieren wir da auch ein bisschen was rein, aber diese permanente Unruhe führt natürlich, ist nicht unbedingt leistungsfördernd, so würde ich es mal sagen.
Ja,
aber das ist ja natürlich für uns HSVer gar keine neue Erkenntnis.
Ne? Aber wo man gerade Hannover erwähnt, also bei so einem Club wie Hannover es ist, also da müssten die Leistungen dann ja ähnlich sein, sag ich mal. Ne? Aber das hast du natürlich bei so einem Club wie
Hannover. Ja, aber sind sie ja auch. Sie sind auch abgestiegen in die zweite Liga, spielen sogar in der zweiten Liga deutlich noch schlechter als wir. Also ja doch.
Fraglos, ja. Und was hat Tim noch gesagt? Ach so, die Spieler würden ihn zu brav behandelt. Also ne, dieses weiche Kissen, in das der HSV seine Spieler bettet, das hat er noch angeprangert. Ja, und da muss man sicherlich ein Stück weit mitgehen, wobei zumindest die Gehälter ja schon deutlich runtergegangen sind. Offiziell zumindest wird das verlautbart, ne? Diese Gehaltsobergrenzen, die man sich da mal setzen wollte. Aber gut.
Na gut, also A wissen wir, ich will ja jetzt gar keine Verschwörungstheorien eröffnen. Wir wissen aber natürlich nie so, welche Deals es da wirklich hinter den Kulissen gibt. Außerdem sind wir jetzt schon im dritten Jahr und wir gehen ja wohl ins vierte Jahr in eine Zweitligasaison. Also müssen wir uns mit den Gehältern von Heidenheim mehr auseinandersetzen als mit den Gehältern von, weiß ich nicht, Union Berlin oder irgendeine Mannschaft oder... Nenn es, ne? Freiburg.
Ja.
Ich glaube, aber generell ist dieser Punkt ja, den Tim gesagt hat, der ist auch nicht neu. Mhm. Und den teile ich auch schon seit sehr vielen Jahren, dass der HSV oder dass die Spieler des HSV zu wenig in die Pflicht genommen werden. Mhm. Das sehe ich tatsächlich so. Ich will das jetzt gar nicht vergleichen mit anderen Mannschaften, weil da bin ich ja dieser berühmte Satz, da bin ich zu weit weg. Das weiß ich nicht, aber beim HSV ist das so.
Ja.
Und das müssen sich natürlich gerade die intensiven HSV-Fans zumindest, die müssen sich zumindest da mal hinterfragen, weil die ja immer alles abfeiern, wenn es mal ein bisschen besser läuft, dann ist ja alles gleich auf Superstar-Niveau und alles mega.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Stück weit nachzuvollziehen aus Fansicht, aber auch das scheint ja dem HSV nicht gut zu tun, denn Ich sehe den Anfang vom Ende dieser Saison nicht beim Spiel in Hannover, sondern ja in Würzburg. Das ist ja für mich das Schlüsselspiel gewesen, weil ich hole es nochmal ganz schnell zurück aus dem Gedächtnis. Wir kamen nach Würzburg, damals Tabellenletzter, ich glaube immer noch Tabellenletzter.
Ja.
Wir waren 11 Spiele ungeschlagen, wir waren auf Platz 1 der Tabelle. Das war David gegen Goliath. und wir verlieren auch in der Höhe völlig verdient mit 0-3, weil die Einstellung einfach beschissen war. Ja. Und diese Arroganz, nenne ich sie jetzt mal, selbst unter einem Sportchef Bolt, wo ich so gedacht habe, der lebt so ein bisschen Professionalität wieder mehr vor, selbst unter einem Trainer wie Tune, wo ich gedacht habe, Mensch, der ist so ein empathischer Typ, der weiß schon, wo er die Spieler individuell kitzeln soll, ja, oder kitzeln wird, dass unter diesen Führungspersonen so eine Einstellung auf dem Platz war, über 90 Minuten, auch nach der Halbzeit, dann hast du ja als Fan immer noch gehofft, weil die erste Halbzeit war schon grottig, naja, jetzt werden sie aber in der Kabine sagen, ey, was ist denn hier los, und ja, aber da kam gar nichts, und das war für mich so das Schlüsselspiel in dieser Saison.
Ja, also um ein bisschen Ehrenrettung zu betreiben, 3-2 wurde es natürlich verloren.
Ach ja, ganz aber, ehrlich, aber das, ich sage ganz oft 0-3.
Ja, ja.
Und dann haben wir aber noch 2 Tore geschossen.
Ja, genau, genau. Ja, ja. Macht es im Ganzen.
Du hast völlig recht, weil ich habe das irgendwo schon mal getwittert. Mhm. Und da hat jemand getwittert, Würzburg haben wir aber nur 3-2 verloren. Und dann dachte ich...
Oh, nur 3-2.
Ja, ja, genau. Nee, und da habe ich gedacht, ja, da hat er recht, stimmt. Mhm. Aber...
Ist egal.
Aber also, nein, aber Würzburg war auch 3 Tore besser. Also sorry jetzt mal. Also dass wir dann noch 2 Tore geschossen haben, ist ja irgendwie völlig irre.
Ja, ja, das
stimmt. Aber egal, anyway, die Niederlage von Würzburg.
Ja, die
Niederlage. Für mich dennoch die Schlüssel.
Darauf einigen wir uns, weil ein Spiel später gab es ja dann das Stadtderby, was verloren ging, bekanntlich. Ne? Obwohl man dann ja dann nochmal gegen Kiel und Bochum, also gegen die Top-Teams, da wirklich also auch nochmal gepunktet hat. Aber
ich fand das Spiel gegen Pauli ehrlich gesagt auch gar nicht schlecht.
Ich habe nur gesagt, wir haben es verloren. Ja. Ne? Ich wollte gar nicht die Leistung in Zweifel ziehen, aber gepunktet haben wir halt nicht. Kiel 1-1, Bochum haben wir 2-0 gewonnen. Das waren nochmal Big Points, wenn man so will, aber diese Big Points sind natürlich nichts wert, wenn du dann nach dem Heidenheim-Spiel, also 5-mal in Folge, nicht gewinnst, darunter dann eben auch 2-mal verlierst. Ne?
Aber noch einmal, mir geht es ja darum, beim Würzburg-Spiel, ich muss da leider noch einmal kurz darauf zurückkommen, wir waren davor 11 Spiele ungeschlagen und kriegen gegen den Tabellenletzten noch nicht mal eine Normalleistungsform auf dem Platz. Und das über 90 Minuten. Und das sehen wir doch auch in den letzten Spielen wieder. Und das Verrückte ist, das war in der letzten Saison so. Ja. Es war in der vorletzten Saison so. Egal ob Laptop-Trainer oder alter Hase oder empathischer Typ, egal wer da an der Seitenlinie steht und egal welche Menschen das Trikot überziehen und für uns auf dem Platz laufen, es ist immer so.
Ja. Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, wie hieß dieser Ort mit dem Murmeltier? Pocahontas? Nee, Papadopien?
Pixatony, würde ich
sagen. Pixatony.
Punxatony.
Punxatony. Genau. Es müsste eigentlich der PSV sein, der Punxatony Sportverein, weil bei uns immer alles Gleiches.
Und das macht es eben aus meiner Sicht auch so wahnsinnig schwer. Ich bin da ganz froh, dass wir diese Regelung getroffen haben, die wir Ende letzten Jahres getroffen haben, dass wir podcasten, dann wir beiden es für richtig halten, denn manchmal hat man wirklich keine Lust. Manchmal will man nur noch den Fernseher eintreten, nicht, weil dann müsste man ja los um 9 holen, aber den Fernseher ausknipsen, einkaufen gehen mit der Frau, whatever, aber bitte sich nicht über diesen Kick unterhalten, den man da gerade gesehen hat. Oder so, ne?
Ja, ich bin ja wir beide sind ja schon langjährige Podcaster und ich mag viele andere Podcasts gerne hören, aber was ich nicht mag ist, das hat jetzt mit dem HSV gar nichts zu tun, wenn Leute ins Mikrofon husten mit ganz gefährlichem Halbwissen, wo ich so denke, also wenn du jetzt über Fußball sprichst oder über Videospiele, über Politik, über was weiß ich, dann erwarte ich von dir, dass du da schon sattelfest bist und dich damit gut auseinandersetzt. Mhm. So, und diese Selbstverständlichkeit habe ich ja aktuell weder beim HSV noch beim Fußball, weil das, du hast es ja selber gesagt, ne, mal den Fernseher ausgeschaltet, mal einkaufen gegangen, das wäre mir in den letzten 20 Jahren, Sascha, niemals passiert. Absolutes, völlig undenkbar. So weit ist es aber bei mir mittlerweile gekommen. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, okay, sollte man dann diesen Podcast, wir haben ja schon Tschüss gesagt, sollten wir ihn komplett beenden? Und ich finde, nö, wir haben eigentlich eine gute Mischung gefunden, weil Tschüss heißt ja nicht Lebewohl, sondern nur auf Wiedersehen. Und wir melden uns nur mal ab und zu. Und ich glaube halt, dass unser langjähriger Podcast ganz, ganz, ganz viel Hörerinnen und Hörer hat, denen es genauso geht wie uns beiden, die auch mit dem Herzen eigentlich immer noch HSVer sind und die diesem Verein alles Gute wünschen und jedes Mal beim Anpfiff hoffen auch, dass da 3 Punkte rauskommen. Das ist ja bei uns beiden so, ist bei vielen unseren Hörern auch. Aber die sich nicht mehr sklavisch jeden Abend den Volksparkblock oder wie das heißt, durchlesen und nicht 6-mal am Tag beim Kicker, Mopo, Abendblatt oder Co. irgendwie sich die neuesten Nachrichten angucken. Mhm. Ja, also so ist es ja auch nicht mehr.
Nee.
Aber wir sind nicht so verbittert, dass wir in die HSV-Arena gehen. Also virtuell meine ich.
Aber du hast jetzt schon in den letzten Folgen hast du mehrfach die Arena erwähnt. Also mir schwant da Übles irgendwie. Ist das so?
Mir wird ab und zu mal mitgeteilt, wenn über mich oder über uns oder über diesen Podcast was geschrieben wird. Ja. Ja, dann kriege ich irgendwelche Screenshots und dann hier, guck mal. Aber auch das ist dann, ja. Jeder so, wie er meint. Aber ich sag mal, das ist aus meiner Sicht halt eher verbittert und ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Das ist nur so ein Eindruck, den ich habe, dass da jemand ist, der sich mehr oder weniger freut, wenn seine negative Prophezeiung noch eintritt. Und davon bin ich ja nun ganz weit entfernt. Also auch wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht nicht mehr mit Haut und Haar und immer und jeden Tag und nur der HSV, so wünsche ich diesem Verein ja dennoch das Beste. Und wir haben jetzt noch 3 Spieltage vor der Brust. Aktuell sind wir 4., also ne, unser Lieblingsplatz. aber natürlich hoffe ich, dass irgendwie jetzt noch was geht und wir vielleicht doch noch auf dem Relegationsplatz landen und vielleicht sogar aufsteigen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, dieser blöde HSV und dem wünsche ich jetzt alles Schlechte. Nee, so ist es ja gar nicht. Aber ich möchte mich nicht mehr so treiben lassen. Das ist auch eine bewusste Lebenseinstellung, dass man sagt, so, ne? Ja. Womit beschäftigt man sich in seiner Freizeit?
So ist es, ne? Genau. Also ich hatte das ja, als wir eben ein kurzes Vorgespräch führten, hatte ich ja auch schon gesagt, also der HSV hat, also fernab vom Sportlichen und vom Chaos in den Führungsetagen, also er hat immer was zu bieten. So, also ob das jetzt immer positiv ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber langweilig wird es doch wirklich nie. Und insofern gibt es schon immer
Redebedarf. Weil du in unserem kleinen, wirklich ja sehr kleinen, kurzen Vorgespräch etwas gesagt hattest, da habe ich gesagt, das musst du unbedingt nachher im Podcast sagen. Deswegen kam ich ja vorhin auf das Murmeltier, weil es sich immer und ständig wiederholt. Und deswegen ja vielleicht doch ein bisschen langweilig, weil es so vorhersehbar ist. Ja. Deswegen, Sascha, sag uns doch mal, was passiert denn von August 2021 bis Mai 2022?
Das kann ich dir sagen. Also wir werden einen wunderbaren Spielplan in der 2. Liga haben. Wir werden starten mit Köln zu Hause, Schalke auswärts. Wir werden einen Start mit 4-5 Siegen hinlegen. Wir werden vom Europapokal träumen. Dann ist irgendwann Weihnachten. Die Bäuche werden dicker. Und im nächsten Jahr, wenn wir dann wieder zusammenkommen, wird es im Februar so einen kleinen Knick geben, ne? Die erste kleine Krise kommt, ne? Mit nur, 2 Punkten aus 4 Spielen, dann wird der Trainer in Frage gestellt. Ich weiß gar nicht, wer der Trainer denn ist. Wir müssen gleich noch über die Trainerfrage sprechen. Ja, und dann spätestens Ende März, Anfang April, volles Chaos. Alles wird schlimm und und dann fragen wir uns wieder, wollen wir eigentlich noch weiter Podcast?
Genau, also insofern ist es ja doch langweilig, weil wir jetzt schon wissen, wie es weitergeht.
Ja, aber, ne, also das wiederholt sich alles schon, wie in so einer schönen Seifenoper oder gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es wiederholt sich alles irgendwie immer, aber immerhin mit 9 Personen. Und jetzt, das ist ein goldener Dreh zur Aktualität natürlich, hätte ich mir erträumt, dass Horst Rubisch mal auf der HSV-Trainerbank sitzen wird. Nein, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht gehofft zu wagen. Aber es ist Realität geworden. Unser Hotte ist Trainer. Also das macht mich schon wieder sehr glücklich. Ne? Auch wenn die Umstände natürlich sehr, sehr, sehr schlimm sind. Ich hätte es mir nicht gewünscht, aber dass es jetzt so kommt, ist doch irgendwie geil. Was hältst du vom Trainer Horst Rubisch?
Also wollen wir jetzt über Rubisch sprechen oder sprechen danach über den Ex-Trainer oder sprechen wir erst über den Ex-Trainer?
Nein, wir können auch erst über dein Team sprechen.
Und auch das ist wieder so ein Beweis dafür, dass ich zugeben muss, dass ich nicht mehr ganz so heiß und innig jede News und jeden Blog verfolge. Mhm. Ich war am Montag völlig überrascht und ich war richtig sauer. Das habe ich ja auch weggetwittert. Ich habe ja auch getwittert wie ein Wilder, weil ich sage, ich kann es jetzt gerade gar nicht glauben, als diese Gerüchte aufkamen und eine halbe Stunde später der HSV schon bestätigt hatte, weil ich wirklich, wirklich gedacht habe, zwischen der sportlichen Führung, sprich zwischen Jonas Bold und zwischen Tune, da ist das intakt. Ich hatte auch das Gefühl, dass das mit der Mannschaft intakt ist. Wir haben das mal mit Bobby Wood mitbekommen, aber ansonsten, glaube ich, war das auch intakt. Noch einmal, ich sage nicht, dass es so war. Ich sage nur, da merkt man, dass ich halt nicht jeden Tag was nachlese. Und mein Eindruck war halt, dass es also endlich mal eine Ruhe ist. Und natürlich in der Enttäuschung, 12 Spiele, in den letzten 12 Spielen nur 2 Siege. Das geht natürlich gar nicht, wenn du aufsteigen willst und wenn du einen teuren Stürmer hast, einen teuren Torwart hast und so weiter. Das ist natürlich nicht unser Anspruch. Aber ich hätte gedacht, endlich steht dann aber mal dieser Trainer nicht in Frage.
Ja.
Und also, dann kommt diese Nachricht. Also mich hat das völlig umgehauen.
Also lustig ist ja, du, der dich, wie du ja eben gesagt hast, in den letzten Wochen etc., also wenig für News interessiert hast und kaum was aufgestellt hast, hast es ja letztlich nur maximal einen halben Tag später gewusst, als diese ganzen Journalisten, die nun wirklich umtriebig sind und hier ihr Ohr haben und da ihr Ohr haben, weil die haben es gerade, ich glaube, am Abend davor, so nach dem Motto, hier pfeifen Spätzchen was von den Dächern, hier könnte etwas entstehen, also gerade mal einen halben Tag, das ist eine gute Quote, würde ich sagen. Ne?
Aber war denn der Tune angenockt, auch in der Presse? Weil, einmal, HSV-Trainer zu sein und in 12 Spielen nur 2 Siege, da ist eigentlich ja jeder Trainer angenockt.
Aber ich kann es ja auch nur aus meiner Fansicht sagen, ich habe ja auch gedacht, wunderbar, da wächst etwas heran, weil ja immer die Vorgabe war, Hauptaugen, also übertrieben gesagt, Hauptaugenmerk liegt darauf, die Mannschaft zu entwickeln. Wenn dabei was rausspringt und wir nächste Saison eine Liga höher spielen, nehmen wir das gerne mit, aber es soll sich die Mannschaft entwickeln. Und so habe ich das auch den Verantwortlichen abgenommen und bin dann ja auch ähnlich überrascht worden wie du. Plötzlich muss Tune gehen. Klar, wie du sagst, ne, wenn man so lange so eine Misserfolgsserie aufbaut, 12 Spiele, nur 2 Siege, gerade als Spitzenmannschaft einer Liga, dann hinterfragt man sich möglicherweise auch selbst und der Sportvorstand hinterfragt erst recht. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Dass es trotzdem zu einem so schnellen Auskommt, kam für mich sehr überraschend und sowas bringt mich immer ein bisschen zum Nachdenken und dann befürchte ich immer, dass da eben nicht nur Sportliches dahinter steht, sondern möglicherweise, ich nenne es jetzt mal grob Zwischenmenschliches, dass es einfach aus welchen Gründen auch immer nicht gepasst hat. Ich sage das extrem vorsichtig, ich will mich da auch gar nicht aus dem Fenster nehmen. Man kriegt hier und da mal irgendwie was ins Ohr geflüstert, was sich möglicherweise zugetragen haben könnte, bla bla. Aber das will ich gar nicht alles überbewerten. Aber ich frage mich, wenn man die ganze Saison oder Dreiviertel der Saison einfach sagt, wir wollen hier eine Mannschaft aufbauen, die Jungs sollen sich weiterentwickeln, das soll der Boden werden, auf dem der HSV, der ruhmreiche HSV, dann irgendwann mal fußt. Warum schmeißt man das dann weg, wo der Trainer das ja ganz gut gemacht hat? Ich meine, Platz 3, Platz 4 ist jetzt nicht schlecht für so eine Aufgabe. Warum schmeißt man das weg und sagt, mit ihm geht es ab sofort nicht mehr und spielt nicht mal die Saison zu Ende. Was ist da vorgefallen?
Genau, das muss man sich dann fragen. Klar kann man jetzt sagen, was ist da vorgefallen? 12 Spiele, 2 Siege. Mannschaft hat sich nicht weiterentwickelt. Das könnte man natürlich jetzt als Argumentation nehmen. Mhm. Das ist dann aus dieser Perspektive vielleicht auch nachvollziehbar. Wenn du aber aus der Vogelperspektive dir die Saison anguckst, dann haben wir doch schon einige Spieler, die sich im Laufe der Saison verbessert haben, die jetzt vielleicht auch wieder in einer kleinen Delle sind, mag sein, der Druck wird höher, vielleicht sind sie dafür die Onanas, die Ambrosius, gut, der ist nun gerade verletzt, dieser Welt sind da vielleicht, müssen da noch reifen und so, ist klar. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, ja, dann ist das so, aber dann greifen wir im nächsten wieder an, weil der Trainer für mich auch den Eindruck gemacht hat, dass der sehr ehrgeizig ist, sehr akribisch, aber auch ein richtig guten Ton zur Mannschaft hat, zu den Spielern hat, die, glaube ich, auch gut einstimmen, also einordnen kann. Mhm. Deswegen war ich halt so überrascht. Und ich kann mich mit diesem, oder ich konnte mich mit diesem Trainer auch voll identifizieren. Ja. So, also das hat mich jetzt auch so gestört, dass ich sage, oh Mann, ich will nicht schon, und dann, wie du es auch gerade gesagt hast, das regt mich jetzt gerade schon wieder auf, wenn ich darüber nachdenke, ne, dass wir noch nicht mal eine Saison zu Ende spielen. Und klar, der Bolt hat dann auch auf der Pressekonferenz gesagt, er will nicht die letzten 3 Spiele abschenken, auch wenn wir Vierter sein sollten, was wir dann ja auch geworden sind. Das finde ich sportlich auch nachvollziehbar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass unter Daniel Thune das abgeschenkt worden wäre. Das heißt aber nur aus Sicht eines etwas entfernteren Fans. Also da bin ich natürlich nicht am Trainingsplatz. Das ist einfach nur so ein Eindruck, den ich habe. Und naja, gut, also dann ist das so. Aber ich will damit nur sagen, jeder, der diesen Podcast über Jahre hört, der weiß, es gab da den einen oder anderen Trainer, da war ich auch ganz froh, wenn der nicht mehr da war. Aber generell traue ich fast jedem Trainer hinterher, weil jetzt kommt wieder dieser ganz alte Spruch, habt ihr alle schon tausendmal gehört. Aber wenn wir, ich weiß nicht, ob Slomka vor 10 Jahren bei uns Trainer war, oder nennen jetzt irgendeinen Namen von früher, Bert van Marwijk, was weiß ich, wenn wir an den festgehalten hätten, bis heute, also schlechter als zweite Liga, Platz 4 wäre es nicht gewesen. und wir hätten uns viele, viele Millionen Ablösesummen an Trainern gespart.
Ja.
So, und insofern glaube ich, ist das natürlich wieder so typisch HSV und es geht mir natürlich auch tierisch auf den Sack. Also mir tut der Daniel Thune leid. Mhm. Ich hoffe dass wirklich, dass er auch aus dieser Situation lernt, weil der hat natürlich logischerweise viel, viel, viel mehr Internas, weiß, wo ist er vielleicht mal falsch abgebogen, wo hat er vielleicht auch mal einen Fehler gemacht. Und dann hoffe ich wirklich, dass der nochmal eine richtig tolle Mannschaft trainiert bekommt und dann irgendwann auch mal in der ersten Liga spielt. Ich finde, verdient hat er das. Ein guter, guter Typ, finde ich.
Ja. Ich wollte einen Schluss, was mich halt in der Berichterstattung überrascht hatte, war diese Aussage, dass er einfach nicht dicht genug an der Mannschaft drin war. Ich hatte wirklich immer den Eindruck, als ob das Buddies wären da, die 11 auf dem Feld und er, aber schon, dass es eine Einheit ist, dass die dicht beieinander stehen und dann höre ich immer von einer gewissen Distanz und dass er nicht richtig rangekommen
ist.
Und
genau.
Das hat mich wirklich überrascht, wo er doch so kumpelhaft daherkommt, ne? Und deswegen sage ich auch, ich wünsche ihm auch alles Gute, möge er, also bei Osnabrück hat er ja auch eine wirklich sehr gute Arbeit geleistet, beim HSV hat es jetzt nicht hingekommen, hat es nicht gelangt, aber ich gehe mal davon aus, wenn er wieder einen Job annimmt, ist vielleicht nicht die Hausnummer HSV, also auch ohne den HSV jetzt zu groß zu wollen, ne? Ich meine das nicht sportlich oder so, sondern ich meine das Medienaufkommen, bla bla. Das ist in Osnabrück nun mal anders als in Hamburg. Und möglicherweise findet er einen Club, wo er ruhiger arbeiten kann als an der Elbe. Das wollte ich meinen.
Ja. Zwei Sachen dazu. Erstens, stimme ich mit dir 100% überein. Ich hatte auch gedacht, dass der viel dichter dran ist. Wenn jetzt aber gesagt wird, da war eine zu große Distanz oder so, dann müssen wir das erstmal so hinnehmen und sagen, okay, wenn das so sein sollte, ist unser Eindruck eventuell falsch. Ne? Mhm. Und das Zweite, und da kann ja Daniel Thune überhaupt nichts dafür, aber das fand ich so geil schon, als er damals vorgestellt worden ist beim HSV, weil jeder, der beim HSV war, also ob das jetzt der Wolf war oder der Hacking oder so, ne? Immer wieder hat der HSV mit diesen Trainern gezeigt, also pass auf, das ist nur eine Delle, die zweite Liga ist nur eine Delle und wir, jetzt gehen wir aber wieder nach oben. So. Und dann holst du einen Trainer vom VfL Osnabrück, der noch das ist seine beste Mannschaft, die er bisher trainiert hat, noch nichts gegenüber. Ich fand, das war auch das richtige Signal zur richtigen Zeit. Wir sind angekommen in der zweiten Liga, wir nehmen das Ding auch an, scheißegal, ob wir irgendwann mal Meister waren oder Pokalsieger und ob wir in der Großstadt leben oder so. Wir machen das jetzt. Und das fand ich halt so super. Und das aufzugeben, dieser Preis, 3 Spieltage vor Saisonende, der ist mir einfach zu hoch und der enttäuscht mich halt maßlos. Ja. Und wir hatten das gesagt. Ach so, das war im Clubhaus. Ich hatte im Clubhaus mit ein paar HSV-Fans dann diskutiert. Mhm. Und das fand ich so nett. Einer hat gesagt, ich bin so sauer. Ich bin so sauer auf den HSV. Mein Problem ist nur, ich weiß nicht auf wen genau, weil auf den Bolt bin ich eigentlich nicht sauer, weil der macht mir schon den Eindruck, dass er noch was reißen will. Und auf den Daniel Thune bin ich auch nicht sauer, weil der hat echt sein Bestes gegeben. Und ich finde, auf die Spieler bin ich auch nicht sauer, weil die bla bla bla. Ne? Er sagt, irgendwie, ich kann keinem die Schuld geben, aber ich bin sauer. genauso empfand ich es auch. Genauso empfinde ich es irgendwie auch. Und da komme ich dann wieder auf Tim Christiansen. Der dann sagt, es ist mal wieder zu billig und zu einfach für die Spieler, weil sie wieder ein Alibi bekommen haben, weil wieder dann der Trainer erstmal gegangen ist. Da müsste man eigentlich sagen, weißt du was, Simon Terodde, so geil, deine 20 Tore, die du für den HSV gemacht hast, ist mega geil. Aber wenn du im Kopf schon mal auf Schalke bist, weißt du was, Tribüne und dann Winzheimer nach vorne. So, also du müsstest irgendwie, das ist natürlich sehr viel Fußballromantik und passt höchstwahrscheinlich gar nicht mehr in diese Zeit. Mhm. Aber das ist ja das, was uns Fußballfans, glaube ich, oder zumindest vielen Fußballfans so verbindet, dass man sagt, ey, bitte, das muss, es ist ein Leistungssport und das muss nach Leistungsprinzip gehen und es ist schwierig. Naja, anyway, jetzt könnten auch welche sagen, der Trainer hat die Leistung noch nicht gebracht. Also ja. Es ist, man kann es hoch diskutieren. So, du hast vor 4,5 Stunden mich gefragt, was ich von Horst Rubisch halte.
Wenn wir über einen Ex-Trainer sprechen, jetzt über den
genau. Ne? Ja, da geht es mir ein bisschen anders als dir. Natürlich, ey, als HSVer, ich bin auch in den Anfang der 80er im Stadion gewesen, als kleiner Junge, E-Kurve, da Westkurve, Block E, weißt Bescheid. So, also, oder meistens war ich D, weil E war Hardcore. Ich habe noch einen älteren Bruder und der ist dann immer bei E und hat mich dann mitgenommen, aber das war mir manchmal dann doch ein bisschen zu wild. Mhm. So, und natürlich ist Horst Rubisch für mich Legende und so weiter. Und ich wünsche dem natürlich auch alles Gute. Aber dass ich jetzt sage, ich bin irgendwie jetzt ein bisschen gehypt, dass der das macht, also so gar nicht. Also
ich sag mal so, bevor man jetzt für die letzten 3 Spiele dieser Name wäre nie gefallen, aber um was zu sagen, Peter Neururer geholt hätte, so ein Feuerwehr oder ein Funkel oder, naja, der ist ja vergeben, aber du weißt, was ich meine. Bevor man so eine Trantüte da holt, du hast den besten Mann, wo es dir keiner übel nehmen kann, dass der sich auf die Bank setzt im eigenen Haus. Du stellst ihn dahin und er kann nichts falsch machen. Selbst wenn der die letzten 3 Spiele alle 3-0 vergeigt, dann wirst du sagen, Rubisch war nicht dran schuld, der hat alles richtig gemacht. Der kann probieren, was er will.
Das stimmt.
Es wird ihm nicht angekreidet. Ne? Und ja. Horst Rubisch ist eine Legende, hast du ja eben auch gesagt, ist ein wahnsinnig sympathischer, zurückhaltender Teamplayer. Und ich glaube, der kann der Mannschaft, möglicherweise kommt das zu kurz, aber oder kommt das zu spät, aber er kann ja so ein bisschen ja Mannschaftsgeist eben auch wieder einhauchen, dass da vielleicht jeder in den entscheidenden Meter nochmal
ja, die Frage ist,
bringen wird. Ja.
Genau, die Frage ist jetzt einfach nur, bringt das jetzt noch was? Ja, wir nehmen das Ganze aus Transparenzgründen. Wir haben es jetzt kurz vor 18 Uhr am Freitag.
Ja, ja.
Ich glaube, dass heute Abend St. Pauli gegen Kiel spielt. Mhm. Also unser Kiez-Club muss uns irgendwie retten. Ich glaube, dass da nichts mehr geht. Ich glaube, dass Bochum, Fürth und Kiel das unter sich jetzt ausmachen werden. Ich glaube, dass wir da nicht mehr reinkommen. Noch einmal, hoffen tue ich es natürlich, dass es irgendwie doch noch geht, aber das ist das, was ich glaube. Mhm. Und insofern, ja, ist das ja fast egal, was jetzt der HSV
spielt.
Aber du hast völlig recht.
Letztlich ist es so, ja.
Aber du hast völlig recht, Horst Rubisch kann auch jedes Spiel 0-6 verlieren höchstwahrscheinlich. Und dann würde man eher auf die Mannschaft sauer sein und weniger auf den Trainer. Genau. Insofern, das ist schon korrekt, das stimmt schon.
Und wollen wir denn jetzt, wo wir über den Ex-Trainer und über den momentanen Trainer gesprochen haben, auch noch eine Prognose oder einen Tipp abgeben, wer wird der Nächste? Ist vielleicht noch zu früh. Aber es fiel hier ein Name, den müssen wir möglicherweise einwerfen, den HSV-Fan, den hemdsärmeligen Steffen Baumgart. Wäre das der richtige Mann aus deiner Sicht, um den HSV da wieder in goldene Zeiten zu führen? Gut, das war der nur der HSV-Podcast, wunderbar. Oh Gott, ich kann gar nicht genau so erkennen, ob du jetzt weinst oder lachst.
Ja, doch, ich weine. Den finde ich so schlimm. Den finde ich so schlimm. Ich habe über den auch mehrmals gelästert. Und lästern ist nicht schön, liebe Kinder. Lästern ist nicht gut. Aber das Einzige, was mir positiv zu Steffen Baumgart einfällt, dass der sich treu bleibt. So, also.
Inwiefern? Also.
Ja, der hat ja sogar erste Liga gespielt und ist genauso geblieben, wie er schon immer war. Weißt du, ja. Ja, also ja,
das kann man auch negativ.
Das macht ja was mit einem, wenn du.
Er hat kein Entwicklungspotenzial mehr. Nach oben geht.
Ich habe auch gesagt, das ist das Einzige, was mir positiv fällt. Ja. Aber du hast natürlich, wenn du in der ersten Liga bist und gefragt bist und auch, sag ich mal, medial bekannter wirst in Deutschland, dann gibt es ja schon die Gefahr, dass du da so ein bisschen dich selber wichtiger nimmst, als du vielleicht bist. Mhm. Diesen Eindruck macht er auf mich gar nicht. Der ist total bodenständig. Und ob der erste, zweite oder dritte Liga trainiert, das ist so. Also insofern, das finde ich sympathisch. Aber alles andere, so ein Muffelkopf und so ein...
Ja. Also, ich sag mal so.
Ich finde ihn ganz schlimm.
Ja, ich hatte vorhin so auf Twitter zu dieser Diskussion gelesen: naja, also denken wir mal an Happel zurück. Das war jetzt auch kein eloquenter Redner und das war auch eher so ein Muffelkopf, wie du eben gesagt hast. Ne? Also, insofern brauchst du vielleicht gar nicht so
Steffen den. Steffen Baumgart wären wir noch deutscher Meister und Champions.
Also, was mir einfällt, Steffen Baumgart. Siehe Paderborn, weiß aus wenig viel zu machen. Und das ist vielleicht so ein Punkt, der ihn näher bringt an diesen Posten. Aber auf der anderen Seite, was sollen wir über ungelegte Eier sprechen? Also wir können uns ja möglicherweise...
Ich befürchte, der wird es.
Ja, du. Ich mag gar nicht...
Der Name wird zu oft genannt.
Ja, ja.
Und passt vielleicht ins Anforderungsprofil. Und da ist seine alte HSV-Vergangenheit... ihm vielleicht.
Ja.
Man weiß es. Ich hoffe, dieser Kelch geht an uns vorbei. Gerade nach dem Daniel Thune,
ja.
Der so eloquent und gewinnbringend und empathisch war,
ja.
Also mir dann da irgendwie vom Baumgart irgendwie eine Pressekonferenz, also ich kann ein bisschen
nicht. Aber wenn es eine PK mit Baumgart gibt, ne, und der ist ja HSV-Fan,
ja
nur beide, in seiner allerersten PK wird der sagen, also. Ich bin ja Fan und kein Experte, würde er sagen.
Ach so, das würde er sagen.
So, ne? Und du, vielleicht nimmst du uns beiden als Co-Trainer. Wir wissen es nicht. Ne? Also der hört doch nebenbei den HSV-Podcast, weißt du.
Höchstwahrscheinlich. Ne? Ich war schon immer ein Riesenfan von Steffen Baumgart. Ja, ganz ehrlich, geiler Typ.
Ja, ich habe schon in Hobbs Bettwäsche geschlafen, wird der irgendwann sagen. Und dann wird er dich als Co-Trainer installieren.
Oder so. Ja, na gut. Herrlich.
Wie gesagt,
aber dann steigen wir ab. Ne? Nur dann spielen wir nicht um Aufstieg, wenn ich da Co-Trainer bin. Dann steigen wir ab. Nur fürs Protokoll.
Ja, wollen wir mal gucken. Aber wir laufen gut rum. Also du bist ja der Mode-Experte. Also insofern kann ja nichts schiefgehen. Ne?
Jo, was gibt es noch zu berichten? Ich habe es eben schon gerade gesagt, Simon Terodde verlässt uns.
Ja.
Hat mich nicht überrascht, muss ich sagen. Es gab bei Sky, gibt es ja so ein Format, wo dieser langhaarige Sky-Mitarbeiter Fußballprofis privat besucht. Aha. Im Gespräch mit oder so. Ich weiß gar nicht.
Okay.
Irgendwie so.
Ah ja, okay, verstehe. Mhm.
Das ist irgendwie, jede Woche oder so haben sie das. Und dann hatten sie es einmal mit Simon Terodde und das gibt es dann auch auf YouTube, habe ich mir das angeguckt. Und das war echt auffallend. Der hat dann mehrmals so rausgekitzelt, na und hier HSV und willst verlängern und so. Ne? Und der blieb so cool und hat dann so oft irgendwie auch Köln oder seine alten Stationen gelobt. Und über den HSV hat er einfach gar nicht gesprochen. Er hat jetzt auch nicht schlecht gesprochen, aber er hat gar nicht gesprochen. Mhm. Und da habe ich mir das angeguckt und habe ich gedacht, oh, der ist jetzt schon seit einem halben, dreiviertel Jahr beim HSV.
Ja.
Hat anscheinend wirklich null Bindung zum Club. Null. So, und deswegen wundert es mich jetzt gar nicht, dass der sagt so, ein Jahr später gehe ich mal wieder woanders hin. Schalke passt dann natürlich super. Aber ich glaube, dass dem Simon Terodde schon ärgern wird, dass der HSV, natürlich der HSV, nur der HSV, der erste Club wird, den er nicht in die erste Liga schießt.
Ja, ja. Also man muss zu Terodde sagen, das ist der Lewandowski der zweiten Liga. Ne? Knipser par excellence, aber auch das ist kein wirklich vereinstreuer Spieler. Ne? Der denkt sich, der hat einen Plan vor Augen, vom inneren Auge zumindest, und der sagt sich unter anderem, meine Familie wohnt, wo wohnt sie, in Köln? Irgendwo da unten, grobe Richtung. Und der hat guck dir mal seinen Karriereverlauf an, der hat immer bei Vereinen gespielt, ich sag jetzt mal, die nicht mehr als 150 Kilometer entfernt sind. Der hat in Duisburg gespielt, der hat in Düsseldorf gespielt, der hat Köln gespielt. Natürlich hat er Ausrutscher gehabt, Union Berlin zum Beispiel, aber war nicht sonderlich lang da. In Bochum hat er wieder gespielt. Dann ist er nochmal kurz nach Stuttgart. Jetzt ist er kurz beim HSV gewesen. Und jetzt will er wieder zurück, wo man seine Familie wohnt. Und das wird ihm gut bezahlt. man kann ihm keinen Vorwurf machen. Und wer sich Terodde einkauft, der weiß auch, was er sich da holt. Ein Knipser, der für die zweite Liga top ist, aber eben auch keinen wirklichen, ja, wie heißt es so schön, Wappenküsser, ne? Also nicht, du holst dir keinen ein, der den Verein bis in alle Ewigkeit lieben wird, sondern du kaufst dir Leistung ein. So, ne? Und genau. da er nur einen Vertrag über ein Jahr jetzt bei uns hatte, ist es ja normal bei diesem Saisonverlauf und bei dem Angebot von Schalke, dass er da ins
Frage überlegen kann. Ne?
Kannst du ihm keinen Vorwurf machen.
Nehme ich dem gar nicht krumm. Du hast das eine Extrem genannt, Wappenküsser. Mhm. Ja, das andere Extrem heißt ja Söldner.
Ja.
Und wenn man so will, wenn man sich so die Vita anguckt, wo er überall und wie lange er nur gespielt hat, könnte man ihm schnell auch diesen Söldner-Stempel aufdrücken. Ich würde das aber definitiv mit Betonung gar nicht tun, weil ich finde dieses Wort Söldner oder diesen Begriff Söldner finde ich ziemlich scheiße. Aber es gibt so Typen, die totale, wie soll ich das sagen, Selbstdarsteller, Egomanen sind und dann irgendwie von einem Club zum anderen reisen. Das, noch einmal, das ist nicht mein Sprachgebrauch, Söldner, aber da könnte ich den verstehen. Der Terodde ist da aber anders. Der ist vielleicht auch nicht verbunden mit den Mannschaften, für die er spielt, aber der ist super professionell und leistungsorientiert. Das ist es, und während er da ist, so empfinde ich ihn, stellt er sich halt nicht in den Mittelpunkt. Anders als hier dieser Bruder von Boateng oder ne, Kevin Prinz oder so. Das sind ja solche Typen. Kevin Prinz zum Beispiel. Das ist ein Terodde gar nicht, sondern du kaufst dir Loyalität auf Zeit ein. Aber in dieser Zeit ist er wirklich loyal und hochprofessionell und bringt meistens seine Leistung. Aber auch er muss sich natürlich hinterfragen. Ich glaube, der hat ja schon nach dem 7. Spieltag 20 Buden gemacht. und danach kam jetzt nichts mehr. Also warum? Also da waren ja auch einige Szenen in den letzten Spielen, die ich mir angeguckt habe, wo du gedacht hast, ey, vor einem Vierteljahr hätte der den auch reingemacht. Ja, also was klar. ist da los?
Aber klar, es sind natürlich auch nur Menschen und du sagst, er bringt seine Leistung. Das messe ich jetzt nicht nur in Toren, klar beim Stürmer schon auch irgendwie, aber ich meine auch die Einstellung zum Spiel. Ne? Also wie oft hat der Bälle schnell aus dem Tornetz geholt, damit vielleicht noch ein zweites Tor schießen, so nach dem Anschluss. Ne? Wie oft war der unzufrieden, wenn Gegentor gefallen sind? Der hat hinten ausgeholfen. Der war ganz, ganz häufig war in der Kilometerlaufzahl einer der Top 3 vom HSV. Also da brauchen wir uns nicht beschweren. Der hat ordentlich ein Pensum abgerissen, hat die richtige Einstellung zum Spiel, wie du sagst. Ne? Das ist ein Fußballarbeitnehmer. Und ich kann ja nur von mir sprechen, wenn mir jetzt irgendwie ein Konkurrenzunternehmen meines Arbeitgebers sagen würde, wir bieten dir für ein Jahr erstmal Summe X an und danach verhandeln wir neu. Und diese Summe X ist, ich weiß es nicht, das Zweifache von meinem jetzigen Salär. Da komme ich auch ins Wanken, das ist doch klar.
Ja. Also du hast mich die letzten 2 Minuten immer kopfnickend gesehen, das haben die Podcast-Hörer nicht. Stimme ich dir in fast allen Dingen zu, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm, aber ich werde natürlich deinem aktuellen Arbeitgeber das schon mal stecken, wie was für eine unloyale Sau du eigentlich da bist. Und das geht so natürlich nicht. Das höre ich als Arbeitgeber überhaupt nicht gern. Wenn ich das mal so denkt, ist ja schlimm. So.
Tut mir leid.
Ich habe noch ein anderes Thema. Ich habe noch ein anderes Thema, über das ich mit dir kurz sprechen will. Wenn wir hier so lauschig hier kurz über den HSV sprechen. Ich wusste nicht, was ich halten sollte. Ich glaube, es war auch am Montag. Ist Tune Montag entlassen worden? Ja, Montag, ne?
Ja.
Ja. An dem gleichen Montag habe ich bei Twitter irgendwie aufgeschnappt, dass Sven Ulreich sich über die Leistung der Mannschaft irgendwie beschwert hat. Da habe ich kurz überlegt, was soll ich jetzt darüber denken? Weil ich erzähle dir oder euch jetzt meinen Konflikt. Und ich glaube, ihr könnt ihn euch schon vorstellen. Auf der einen Seite, ey Sven, wenn irgendeiner mal ganz ruhig bleiben muss, was Leistung angeht, dann bist das bitte du. Weil die Leistung von Sven Ulreich, was wir erwartet haben und was wir bekommen haben, da sind Welten dazwischen. Das ist ein, wenn ich es nett sagen will, ein absolut durchschnittlicher Zweitliga-Torwart. Ja. Zumindest die Leistung in dieser Saison. Da darf sich natürlich ein Sven Ulreich eigentlich gar nichts erlauben zu sagen. Mhm. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass er die letzten 5 Jahre für Bayern München gespielt hat. Und wenn du siehst, hast du mal diese Bastian Schweinsteiger-Dokumentation gesehen?
Leider nicht, nein.
Also es gab, ich glaube, weiß nicht, Amazon Prime oder Netflix oder so, gab es mal eine, oder gibt es ja sicher immer noch eine Bastian Schweinsteiger-Dokumentation. Mhm. Und die habe ich mir damals angeguckt. Und da haben sie natürlich so ein paar ehemalige Spieler auch interviewt. Ja. Und einer davon war Michael Ballack. Und ich weiß nicht mehr, was genau die Frage war, aber wie der Michael Ballack auf eine Frage geantwortet hat, wenn man dem in die Augen geguckt hat und der gesagt hat, ey, wenn du beim FC Bayern spielst und du gehst auf den Rasen, dann musst du eine körperliche Anspannung haben und eine innerliche Überzeugung, dass du sagst, hier gibt's nur einen Sieger in 90 Minuten und das ist der FC Bayern. Und mit dieser Einstellung musst du auf den Platz gehen, sonst bist du bei Bayern verloren als Spieler. So, und der hat das mit einem Feuer im Auge erzählt, dass ich da saß und habe gedacht, ey, fuck, ich wäre auch gerne FC Bayern-Fan. Ne? Ich hätte es auch gern, dass meine Spieler meines Vereins genau dieses Bewusstsein haben. Ja. So. Und ich glaube, das ist ja dieses Mir San Mir, ja, was die Bayern für sich reklamieren. Und das hat der Sven Ulreich halt 5 Jahre erlebt. Der war in einem Umfeld mit einem Thomas Müller, mit einem Kimmich, mit einem Lewandowski, nennen mir jetzt 1000 Namen, die alle diese Einstellung haben, Neuer natürlich, ne, die alle diese Einstellung haben, von der Michael Ballack da erzählt hat. Mhm. So, und du trainierst also mit einer Mannschaft, wo du um dich herum nur Menschen hast mit dieser Einstellung. Und dann kommst du zum HSV. Und dann siehst du eine ganz andere Einstellung. Und dann kann ich es natürlich verstehen, auch wenn Sven Ulreichs Leistung überhaupt nicht berechtigt, dass er Kritik äußert. Aber ich kann schon verstehen, dass der, wenn irgendwie alle Fälle davon schwimmen, dann irgendwie mal in einem Interview sagt, also dass die Leistung irgendwie jetzt auch, also die Einstellung auch nicht so richtig geil ist. Nee, das ist also und da konnte ich dann wieder doch, fand ich es dann in Anführungsstrichen doch ganz gut, dass er was gesagt hat, auch wenn ich erst sauer war, weil ich sage, wie kann denn Sven das sagen?
Ja, auf der anderen Seite ist es ja immer so, also im Abwehrbereich hatten wir wahnsinnig viel Verletzungspech, Ambrosius jetzt, frisch natürlich, Van Dronglen, brauchen wir nicht drüber sprechen, Leistner war auch weg. Na, da hat sich also im Grunde im Abwehrverbund, gab es da keine Möglichkeit, dass sich da wirklich eine Dreier- oder eine Viererkette wirklich mal einspielt. Hier Jamara, Wagnermann, alle waren verletzt irgendwie. Das ist natürlich dann auch keine gute Vordermannschaft und da so drauf zu poltern, finde ich dann immer so ein bisschen fragwürdig. Und man darf auch nicht vergessen, du hast es ja selber eben schon gesagt, Ulreich kommt von den Bayern. Ich habe jetzt eben gerade noch mal geguckt, 1.6.2019 war die große Meldung, Ulreich wird Nationalspieler. Das heißt also, ich sag mal, kurz bevor er zum HSV kam, war der Kerl Nationalspieler. Und wie oft haben wir es erlebt, dass der nicht mal einen Ball stoppen konnte, ohne dass er ihm 5 Meter weit wegspringt. Teilweise sind Tore draus gefallen. Das ist ein ständiger Unsicherheitsfaktor, sobald er nicht den Ball fest in beiden Händen hält. Und da finde ich, du musst von einem Ulreich mehr erwarten. Und wenn ich das als Ulreich nicht leiste, dann zu sagen, diese Kritik anzubringen, ich hätte mir mehr erwartet, das ist schwierig. Ne? Aber
da denken wir beide ja deckungsgleich. Ne? Ich habe ja gesagt, als ich das erst gelesen habe, war ich sauer und denke, ey, guck mal lieber in den Spiegel. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich nachher gedacht, ja, wir haben uns ja vorhin gefragt, warum hier, wie heißt der HSV? PSV heißt der jetzt. Wie heißt der?
Wen meinst du? Achso.
PSV? Wie heißt der Murmeltier?
So, wegen Punxsutawney.
Ja, wir haben uns ja gefragt, warum wir im Punxsutawney Sportverein sind.
Ja, genau.
Und das ist vielleicht die Antwort, die da von Sven Ulreich kam. Weil du halt, egal welcher Trainer, egal welche Spieler, du hast dann nicht dieses, wir wollen unbedingt gewinnen.
Ja.
So, und dass er das anprangert, finde ich, also ich finde irgendwie, das ist sehr unglücklich, dass er das gerade macht mit seiner Minusleistung, aber das macht es ja deswegen trotzdem nicht falsch.
Nein.
So, also,
man kann das ansprechen, möglicherweise sogar im eigenen Kreis, ob man das jetzt mal der Presse jetzt gegenüber äußern muss, dass das sei dahingestellt. Aber gut, das macht jetzt den Kohl auch nicht fett, also
Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, Sascha, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, das ist ja sehr wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass ab jetzt der HSV wirklich ähnlich wie Hannover 96 nur noch so im Mittelfeld der zweiten Liga ist. Und weil ich, das sind mehrere Gründe, ne? Das ist zum einen natürlich, das bist du, das bin ich, das sind viele unserer Hörerinnen und Hörer, die irgendwie jetzt diesen allerletzten Support auch nicht mehr liefern werden. Nee. Wo du sagst, so jetzt reicht's, also irgendwann ist der Bogen auch mal überspannt. Ja, klar, das könnte auch eine Chance sein, weil dann eventuell so ein bisschen auch der Druck weggeht, aber dadurch wirst du auch ein bisschen ein mehr beliebigerer Verein. Und das andere muss ich sagen, und da bin ich so maßlos traurig drüber, ich fand wirklich, wir haben in dieser Saison die absolut, also aus meiner persönlichen Sicht, die perfekte Mischung im Team gehabt. Wir hatten diese berühmte Säule, Sven Ulreich, Toni Leistner, Aaron Hunt und Simon Terodde, ne? Die Erfahrung sozusagen drumherum, viele junge Spieler, Ambrosius, Wagnermann, Jatta und so weiter und so fort. Ja. Und dann hast du, und das darfst du nicht unterschätzen, so Spieler in Anführungsstrichen im besten Fußballeralter, Moritz Heyer, Leibold, Sonny Kittel und so weiter, wo ich auch den Eindruck hatte, weil die jetzt im besten Fußballeralter sind, ey, ich will endlich mal erste Liga spielen. Ich will endlich auch mal ein aktuelles Sportstudio eingeladen werden. Ich will endlich mal, dass die Fußballnation meinen Namen unfallfrei aussprechen kann. Ich bin jetzt dran. Und diese Mischung aus ein paar jungen, unverbrauchten Onanas dieser Welt, dann die Sonny Kittels, die es unbedingt mal werden wollen, und die paar, die es schon geschafft haben, sage ich mal, die diese Reife haben. Eine perfekte Mischung, meiner Meinung. Und ich glaube, dass wir die nicht mehr haben werden, weil da geht ein Terodde, ich schätze mal, ein Hand wird jetzt auch aufhören. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich den hinterher weine, aber dass ich sage, aber diese Säule bricht jetzt auch weg. Und dann haben wir den ein oder anderen jungen, talentierten Spieler, der vielleicht ja auch bei Bochum oder bei Fürth auf dem Zettel ist, die dann sagen, komm hoch, dann spielst du bei mir mal jetzt erste Liga. Also ich glaube, da wird im Sommer viel passieren. Ja. Und ich glaube, dass wir dann nur noch, sage ich mal, einen etwas überdurchschnittlichen, aber dann doch in der Tendenz eher durchschnittlichen Zweitligakader haben werden. Ja, ja, ja. Und deswegen, glaube ich, ist diese dritte und letzte Saison, ey, der HSV muss jetzt hoch, die ist jetzt verschenkt.
Ja, naja, klar. Das ist möglicherweise auch wirklich das Bitterste daran, ne? Dass jetzt ein großer Umbruch stattfinden würde. Wagnermann hat sich doch irgendwie schon in Notizbücher gespielt. Da wird von 8 Millionen gesprochen. Ich weiß gar nicht, zu welchem Club er da möglicherweise, nach England wahrscheinlich geht es dann eben, keine Ahnung.
Ja, Liverpool.
Ja, so, ne?
Darunter macht es Wagnermann nicht, ist aber klar.
Naja, und so findet dann eben der Ausverkauf statt, respektive Verträge werden nicht verlängert und dann hast du nächste Saison dann oder hast du dann im Sommer wieder 8, 9, 10 Leute, die du einbauen musst, umbauen musst. Wie soll sich da dann eine Mannschaft in der Schnelle wieder finden? Ne?
Ja.
Aber der Plan ist eben nach hinten gegangen, den man, ich habe den Kader auch für ausgewogen gehalten, aber offenbar hat er dem Druck dann irgendwo nicht stattgehalten. Das ist schade, aber jetzt auch irgendwo nicht mehr zu ändern. Aber wie gesagt, der Kader, den fand ich gut, der wird jetzt ja zerrissen. Und jetzt sind Bold und Mutzel und wie sie heißen gefordert.
Wenn sie noch gefragt sind, weil das hatte mich jetzt überrascht im Laufe dieser Woche. Ich habe es bei Twitter aufgeschnappt. Ich glaube, es war bei Daniel Jovanov, bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Also Daniel, wenn du diesen Podcast hörst und ich das, was ich jetzt hier gleich sage, nicht getwittert hast, dann entschuldige das. Aber ich glaube, es war Daniel, der auch geschrieben hat, dass es wohl auch einen Umbruch in der Führungsetage des HSV gibt, irgendwie jetzt in dieser Sommerpause, dass wohl auch der Bold beim Aufsichtsrat stark in der Kritik steht und vielleicht gehen muss. Und dann erinnert dich daran, dann ist ja der Hoffmann ja weg. War es Hoffmann? Ja.
Ja.
Ne? Und dann eigentlich ist der nicht ersetzt worden, der muss ja eigentlich auch wieder ersetzt werden und dann müssen die alle wieder zusammenspielen und du bist wahrscheinlich der Einzige überlebt und man weiß nicht, warum ist dann Herr Wettstein, der irgendwie auch irgendwie dieses Patex erfunden hat, irgendwie, keine Ahnung, egal was da ist, vermacht, Wettstein bleibt. So, und dann haben wir natürlich als HSV-Fan, das hatten wir in den letzten 20 Jahren ja noch nie, mal einen richtigen Umbruch, wo wieder alles neu ist, ein Neuanfang.
Jetzt aber richtig, genau.
Ja, und jetzt aber richtig. Und ja, ach, ja, das ist so ermüdend. Ne? Ja.
Ja. Ermüdend ist genau das richtige Wort. Ne? Wie gesagt, da sind wir dann wieder, da schließt sich der Kreis bei unserer Einstellung zum HSV. Ne? Alles schon mal da gewesen. Punxsutawney, ne? Oder wie Tim Christiansen das vorhin in seinem Einspieler so schön gesagt hat. Was hat er noch gesagt? Er schwankt zwischen Gleichgültigkeit und Frust. Ne? Und das trifft es, glaube ich, wirklich ganz
gut. Ja, das fand ich auch sympathisch, ja, weil eigentlich ist es ja Quatsch. Ja, weil wenn dir was gleichgültig ist, dann bist du auch nicht frustriert.
Ja, ja.
Und wenn du frustriert bist, dann ist dir etwas nicht gleichgültig. Also, ja, ja. Aber ich habe vorhin diesen Clubhouse-Fan gesagt, ne, ich bin sauer, ich weiß nur nicht auf wen. Und mir geht es doch auch genauso. Ja, also ich habe auch keinen Bock mehr, mir Fußball anzugucken und ich bin irgendwie müde. Und warum? Ja, weil ich HSV-Fan bin, wenn wir ehrlich sind. Ja. Weil wenn du jetzt Bochum-Fan bist, als Beispiel, dann findest du Fußball momentan ziemlich geil. Ja, dann freust du dich.
Ja,
dann freust du dich auf jedes Wochenende. Dann findest du Fußball super. Ja, so, ja. Wenn du dann hörst, ja, aber die Champions League ist jetzt reformiert und irgendwie alles ganz blöd, dann sagst du, ja, finde ich auch blöd, aber ist egal. Fußball, super. So, ne? Und es gibt ja einen Grund, warum wir HSV-Fans dann eher sagen, ach nee, dieser Profisport, das finden wir jetzt alles ganz doof und gucke ich gar nicht mehr gerne. Ich glaube, ich werde Sky auch nicht mehr weiter abonnieren. Natürlich. Weil wir HSV-Fans sind und weil wir, ja, klar, und es auch bleiben natürlich. Ja, das ist ja logisch. Aber es nervt. Wir sind ja schon mitten in dieser Entwicklung. Wir werden andere Fans. Wir werden ein anderes Fansein haben. Wir sind weder die Hardcore-Fans, die sich alles antun, noch werden wir jemals diese Event-Fans sein, die dann nur hingehen, um sich mal berieseln zu lassen und denen es eigentlich egal ist. Mhm. Ja, wir werden die Saschas und Hobbs dieser Welt und ich gehe mal echt davon aus, viele Hörerinnen und Hörer ebenfalls, wir werden eine neue Art von Fan sein. Also nicht so intensiv wie früher, aber definitiv auch nicht so passiv wie viele andere.
Genau, du hast es ja auch schon angekündigt, ne? Also nur der HSV ist eigentlich der falsche Name für diesen Podcast. Und deswegen haben wir jetzt am Ende, ich glaube, wir sind durch quasi, wir haben eine kleine Überraschung, wir werden tatsächlich diesen Podcast umbenennen. Wir werden ihn nicht mehr nur der HSV-Podcast nennen, sondern auch der HSV-Podcast.
Und dann kann der echte HSV seinen Podcast nicht mehr pur der HSV, genau, nennen, sondern dann doch nur der HSV. Ja, so, und dann hören den viel mehr und dann sagen die, Mensch, aber wo ist denn eigentlich Hobbs und Sascha? Das verstehe ich sehr wenig. Ja, das ist alles cool. Nee, ich würde schon sagen, ich finde es toll, auch hier vielleicht, wer ganz bis zum Schluss jetzt durchgehört hat, ja, kann sich vielleicht auch mal über ein bisschen Insiderwissen freuen. Ich finde es wirklich, wirklich, ich meine das ohne Ironie und ohne alles, ich finde es wirklich großartig, dass der HSV als Verein und als Marke uns nicht in irgendeiner Form mal abgestraft hat. Ihr dürft euch nicht mehr nur der HSV nennen oder wir machen jetzt einen eigenen Podcast, sondern sie haben uns so akzeptiert und haben ihren eigenen Podcast anders benannt. Das finde ich wirklich nicht unbedingt auch selbstverständlich in der heutigen Zeit, wo Marketing über alles geht. Das finde ich toll. Und deswegen bleibt natürlich unser Name. Ich meine, den haben wir 589 Folgen lang. Der bleibt natürlich auch. Aber wir werden in Zukunft natürlich auch damit leben, dass wenn junge, neue HSV-Fans uns finden und uns hören und dann hören, dass wir gar nicht mehr die Aufstellung der dritten Mannschaft kennen und so weiter, ja, dann werden die sagen, ey, was seid ihr denn da nicht für ein Podcast? Ihr nennt euch nur der HSV und ihr habt ja gar nicht das letzte Insiderwissen. Mit diesem Konflikt werden wir in Zukunft leben müssen, aber damit leben wir ganz gern, denn wir wollen ja weiterhin an eurer Seite bleiben, wenn auch deutlich verhaltener. Eigentlich so wie unser Fantum ja auch ist.
Ja, genau. Ne? Wir sind nun mal hier eher die Tribünenhocker, für die es auch wichtig ist, dass wir rechtzeitig am Würstchenstand sind und dann heißt es vielleicht zwei Minuten früher aufstehen.
Echt? Habe ich noch nie gemacht. Und jetzt ohne Quatsch. Nee. Hast du gemacht?
Du gehst einkaufen, während das Spiel läuft. Dann wirst du doch auch mal hochgehen und dir ein Würstchen holen.
Stopp, jetzt gehe ich einkaufen. Aber die letzten 20 Jahre ja nicht. Ich konnte das nie verstehen. Also ich habe mir Also ich habe zum Glück immer Freunde gehabt, die dann noch ein Bier geholt haben oder so. Ja, ja. Da habe ich mich natürlich auch bedienen lassen, das ist ja klar. Aber ich selbst habe dann, also das Essen im Volksparkstadion ist eh scheiße. Das
man muss man jetzt ja einmal, haben.
Ja. Also jetzt mal wirklich eine glatte 6. Mhm. So, das haben ja schon die, wie hießen die Jungs, die da, die Norbert Sänger damals? Norbert und die Feiglinge meinst du, ne? Norbert und die Feiglinge.
Ja, 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 ich wusste genau, was du sagen willst.
Das haben sie schon damals richtig erkannt. Das hat sich auch nicht geändert seitdem. Mhm. Aber wenn ich da was esse oder trinke, dann mache ich das wirklich vor dem Anpfiff oder bevor Lotto kommt oder wie auch immer. Ja. Und dann erst wieder nach dem Spiel. Also auch die Halbzeit, es geht nicht. Da stehe ich auch nur auf, aber ich gehe nicht raus, ja, weil es mir einfach zu voll ist. Und ich will dann wirklich alle 90 Minuten noch sehen.
Bevor Lotto kommt, ist übrigens sehr schön. Da sieht man, wie dicht du noch am HSV dran bist.
Ja, ja, nein, nein, das weiß ich natürlich. Das weiß ich natürlich schon, dass der jetzt ein anderes Lied singt.
Sehr gut, alles klar. So, ich glaube, wir haben alles, was uns beiden bewegt hat, in aller Ausführlichkeit besprochen.
Und ich fand, das war nett. Also
ja, klar, ist immer nett.
Ne? Höchstwahrscheinlich war es nicht so super strukturiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass man diese Folge leicht und locker beim Joggen oder beim Sport oder beim Hundespaziergang sich gut anhören konnte.
Das auf jeden Fall. Und auch die wenigen, die befürchtet haben, dass wir hier für heute unseren dauerhaften Abschied ankündigen werden. Den haben wir möglicherweise auch so ein bisschen die Angst genommen. Ne?
Genau. Aber wir machen das so, wie wir es am 31.12. in unserer Tschüss-Folge gesagt haben. Tschüss heißt ja nicht Lebewohl. Tschüss heißt auf Wiedersehen oder in diesem Fall auf Wiederhören. Wir kommen wieder. Wann? Keine Ahnung. Folgt am besten unseren nur der HSV-Pod. Twitter-Account. Genau so ist es, weil dann werden wir es wieder ankündigen. Und ja, wann immer. Also lass uns da bloß nicht gar keinen Zeitraum nennen.
Nein, nein, werden wir auch nicht. Ganz lapidar. Ich würde sagen, wir sind durch. Ich bedanke mich bei dir, lieber Hobbs, für deine Zeit, von der ich weiß, dass du sie dir auch gern genommen hast. Ne? Bringt ja doch immer Spaß, über den HSV zu schnacken. Und ich verabschiede euch, liebe Hörer, einfach nur mit den Worten, bis zum nächsten Mal. Yeah!